Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, der Psychologe und Radiomoderator René Träder aus Berlin. Ja, René, ich freue mich, mit dir mal wieder einen ganz besonderen Gast im NeoCast begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir heute einen Blick darauf werfen, wie man Herausforderungen im Leben bewältigen und eventuell auch daran wachsen kann. Also, herzlich willkommen.
Dankeschön, Mario, für die Einladung hier.
Ja, bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich natürlich erstmal meinen Gast kurz vorstellen, René Träder. Du bist Journalist und hast lange Zeit eigentlich als Radiomoderator gearbeitet, unter anderem bei Radio Fritz, was ich auch häufig gehört habe als Berliner. Und dann hast du relativ plötzlich deinen Beruf an den Nagel gehängt, ehrlicherweise nicht ganz freiwillig, wenn ich es richtig gesehen habe, um dann aber nochmal neu zu starten. Du hast Psychologie studiert. Und jetzt als Psychologe unterstützt du unter anderem Einzelpersonen und Teams bei Veränderungsprozessen, wobei im Mittelpunkt sehr häufig die psychische Gesundheit steht. Fand ich sehr interessant. Und letztlich hast du vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das einen sehr interessanten Titel hat. Das Leben so, nein. Und ich so, doch. Und wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse getroffen, wo du als Gast bei einem spannenden Podcast warst, nämlich dem Fehlcast. Und hier ging es darum, wie man auch aus Misserfolgen was lernen kann. Ich fand deine Perspektive auf das Versagen so interessant, dass ich dich sofort zum NeoCast einladen musste und bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Freue mich auf die kommenden 45 Minuten.
Ja, super. Vielen Dank für die schöne Einleitung und ich bin auch sehr gespannt.
Ich habe ja dich ganz kurz vorgestellt, aber bestimmt habe ich irgendwas vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist.
Naja, ich finde auf jeden Fall vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, weil du gesagt hast, plötzlich habe ich dann aufgehört beim Radio und Psychologie studiert. Das ist ja eine große Entscheidung und ich glaube, es gibt bei solchen großen Entscheidungen gar nicht so ein plötzlich. Das fühlt sich manchmal so an, aber es ist ein ganz langer innerer Prozess, wo man überlegt, werde ich kündigen, werde ich es nicht tun, bleibe ich, gehe ich, und bei mir hat es ein Jahr gedauert und das war schon eine komplett freiwillige Entscheidung, die ich gemacht habe, aber eben aus so einer inneren Kündigung heraus.
Ich hatte in Erinnerung, in deinem Buch hast du geschrieben, dass du sozusagen Aufhebungsvertrag bekommen hast und deswegen dieses Plötzliche.
Ach so, das war in der Vergangenheit mal beim Radio, da gibt's so eine Hire-and-Fire-Kultur und nach den ersten 4 Jahren im Radio hatte ich plötzlich so einen Aufhebungsvertrag da vor mir, weil ja ständig gibt's was Neues, neuer Programmdirektor, neues Programm und das war mal so eine richtige Krise, die ich so erlebt habe, weil ich da dachte, wow, ich habe wahnsinnig viel getan, um ins Radio zu kommen, da gibt's ja nicht so wahnsinnig viele Jobs und dann ist man das dort, ist am Mikrofon, hat da total viel Freude und dann schiebt ein so ein Chef, auch in so einer Situation wie in so einem amerikanischen Spielfilm aus den 80ern, mit so einer Zigarre hatte der so und hat aus dem Fenster geguckt. Ja, und der Vertrag lag da und er meinte, ich habe 24 Stunden Zeit, den zu unterschreiben. Da gab es halt so eine kleine Abfindung. Und wenn ich jetzt innerhalb von 24 Stunden nicht unterschreibe, dann kriege ich gar keine Abfindung. Dann nach 24 Stunden wird er mich einfach so rausschmeißen. Und das war so eine Erfahrung, so eine richtige Krisenerfahrung. Da war ich so Mitte 20 und dachte mir, wow, was ist denn das? Und dann habe ich aber ganz schnell einen neuen Job gefunden in den Medien und diese Erfahrung war aber vielleicht trotzdem gut, weil sie mir dann einige Jahre später geholfen hat, meinen Job selber zu kündigen und zu sagen, ich will mein Schicksal, mein Leben selbst in die Hand nehmen und genau darum geht es ja auch in der Resilienz, also das hast du auch in deiner Eingangsmoderation zur Frage gestellt, wie kann man denn gestärkt auch aus Krisen hervorgehen und ich bin heute dankbar für diese Erfahrung, dass ich da mal so gefeuert worden bin auf so eine fiese Weise, weil ich da plötzlich mal gespürt habe, was gehört mir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich meins und was ist nicht meins? Und was muss ich eigentlich auch dafür tun, um zufrieden zu sein? Und das ist ein ganz wichtiges Lehrstück für mich im Leben gewesen, auch wenn das damals wirklich sich angefühlt hat wie, oh Gott, jetzt schlitter ich gleich in so eine Depression. Also es war dann wirklich so, man sitzt dann zu Hause, hat so einen Anwalt, mit dem man dann meistens telefoniert, plötzlich bei so einem Vertrag. Und dann dachte ich mir, ja, warum überhaupt noch duschen morgens? So, ich habe ja gar keinen, so, und da dachte ich so, oh, das ist jetzt aber gefährlich.
Okay. Damit sind wir ja gleich in dem Thema drin, Resilienz. Du hast es gerade gesagt. Vielleicht zum Einstieg kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erläutern, was unter dem Begriff überhaupt zu verstehen ist?
Ja, man kann es als psychische Kraft oder Widerstandskraft bezeichnen. Ich finde immer dieses Synonym ganz schön, das Immunsystem unserer Psyche. Um das körperliche Immunsystem, da kümmern wir uns ja auch oft eine ganze Menge drum. Da nehmen wir Tabletten, Vitamine, wir essen hoffentlich halbwegs gesund und machen vielleicht auch ein bisschen Sport, damit wir körperlich gesund sind. Und bei unserer Psyche haben wir häufig so diesen Eindruck, die muss gefälligst klarkommen mit all dem Kram, was wir so um uns drum herum haben, mit all den Belastungen. Das müssen wir alles schaffen. Alles in diesen 24 Stunden so unter einen Hut bringen. Und ja, die Resilienz sagt eben, naja, trainier doch mal eben diese Fähigkeit und sorge dafür, dich zu stärken in guten Zeiten, denn es kommen garantiert Krisen, Probleme, Schicksalsschläge auf dich zu. Oder wenn man eben drin ist in so einem Schicksalsschlag oder auch in einer psychischen Erkrankung, dann kann die Resilienz eben auch Ideen geben, wie kann man denn da langsam wieder rauskommen? Wie kann man denn genesen? Wie kann man sich wieder stärken? Wie kommt man auf neue Ideen? Wie kann man Optimismus entwickeln und dann auch in ein neues Handeln kommen?
Okay. Gibt es eigentlich einen Unterschied zur Resistenz zwischen?
Im Englischen nicht so richtig. Wenn man das einfach übersetzt, dann wird das häufig so übersetzt. Ich finde, Resistenz ist oft nochmal etwas, wir kennen es ja von den Tabletten oder von den Bakterien, die dann so resistent sind. Die sind wie so eine Ritterrüstung, kamen die so an. Und die sind gar nicht mehr, ja, gar nicht mehr emotional oder biegsam. Die reagieren gar nicht mehr auf irgendwas.
Können sich nicht adaptieren,
Ja, und sie, vor allem, sie fühlen ja auch den Schmerz gar nicht mehr. So, wenn so ein Ritter eins auf den Deckel bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann merkt er ja gar nicht so richtig davon. Der ist super geschützt, aber er merkt nichts. Ja. Und Resilienz heißt halt nicht, dass wir mit so einer Ritterrüstung durchs Leben gehen sollen, sondern schon uns noch verbinden mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit der Trauer, mit auch dieser Negativität, um dann einen neuen Plan vielleicht fürs Leben oder einen neuen Plan für einen Aspekt des Lebens zu entwickeln. Mhm.
Du hattest in deinem Buch ein Zitat von dem Autor der Schatzinsel vorangestellt, das fand ich toll. Da hat er gesagt, im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt zu spielen. Fand ich, mit einem schlechten Blatt gut zu spielen, so. Und das fand ich toll. Ist das so eine Zusammenfassung?
Wir kommen ja alle auf die Welt mit irgendwelchen Voraussetzungen und der eine hat bessere Voraussetzungen, der andere hat schlechtere, schon genetisch gesehen, aber vielleicht auch in welche Familie wir hineinwachsen und auch im Laufe des Lebens ändert sich ja unser Blatt und die Frage ist halt immer wieder, fokussieren wir uns sehr auf das Blatt und sagen, mit einem besseren Blatt könnte ich ein besseres Leben haben oder versuchen wir eben an unseren Skills, an unserer Perspektive was zu verändern und zu sagen, das ist jetzt mein Blatt und hiermit bin ich aufgefordert zu spielen und so zu spielen, dass es mir auch Freude macht.
Okay. Du hattest ja schon angedeutet, eine deiner eigenen Erfahrungen, die dich so ein bisschen aus der oder drohte aus der Bahn zu werfen, diese Erfahrungen können ja ganz unterschiedlich aussehen. Wenn ich jetzt bei mir meinen Alltag mir angucke, so bin ich jeden Tag mit Eltern konfrontiert, die irgendwie erfahren, dass ihr Kind nicht gesund ist, dass das Kind zu früh auf die Welt kommt. Das sind natürlich ganz dramatische Erlebnisse, die dazu führen, dass man auch daran zerbrechen kann. Wenn du in deiner beruflichen Tätigkeit, also im Coaching, da bist du wahrscheinlich mit ganz anderen Problemen konfrontiert, die für andere extrem belastend sind. Wo sind da die Gemeinsamkeiten oder was hast du da für Beispiele, mit denen du konfrontiert bist?
Na, ich bin viel unterwegs in Unternehmen vor allem, begleite Teams bei Veränderungsprozessen oder helfe bei der Teamentwicklung oder gebe eben in Unternehmen Workshops zum Thema mentale Gesundheit, zum Thema Stressmanagement oder eben auch zum Thema Resilienz. Und man muss ja erstmal sagen, der Mensch, der an irgendeinem Arbeitsplatz sitzt, das ist ja auch ein Privatmensch, der da sitzt, der hat vielleicht auch gerade eine Gesundheitsdiagnose bekommen für sich selbst, für das eigene Kind, für das Kind der Schwester oder mit den Eltern ist irgendwas los. Das heißt, diese Themen tragen sich ja auch ins Berufsleben hinein und die Menschen, die ich in Workshops habe, die haben alle möglichen Schicksalsschläge. Also eine Person fällt mir gerade ein, die ist vor 10 Jahren, hat die in einem Supermarkt gearbeitet und ist da überfallen worden. Und dieses Ereignis hat 10 Minuten ungefähr gedauert und 10 Jahre später sagt sie, diese 10 Minuten haben sich tief in mir eingebrannt und ich bin auch auf Arbeit nicht so belastbar wie vielleicht meine Kollegen. Und sie hat eine Therapie inzwischen gemacht, weil sie gemerkt hat, dass Panikattacken immer wieder so kommen und die hat sie jetzt in den Griff bekommen. Das kann zum Beispiel was sein, aber es ist oftmals auch das Thema, die Eltern werden kränker, werden vielleicht gepflegt, aber eben auch Menschen, wo eine Behinderung bei dem Kind da ist, eine Erkrankung beim Kind da ist, wo das Kind gepflegt werden muss. Auch diese Situation habe ich natürlich auch. und ganz klassische Arbeitssituation. Wir strukturieren eine Abteilung um, es kommen neue Mitarbeiter, es gibt Unsicherheiten, es gibt Konflikte. Auch das können natürlich Themen sein.
Also kann man sagen, unabhängig von dem konkreten Problem gibt es aber auch Strategien, wie man allgemein mit den Problemen umgehen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man weiß, wie man mit dieser Herausforderung meistern kann, um dann dem Leben sozusagen doch entgegenzuhalten, wie du es schön geschrieben hast, ne?
Ja, und dazu gehört ja eben auch zum Beispiel das, was du hier machst auf deinem Podcast, also auch darüber ganz offen zu sprechen, dass es eben Krankheiten gibt und dass eben nicht jedes Kind gesund geboren wird zum Beispiel. Also was ich damit sagen will ist, wir haben häufig diese Idee von dem guten Leben, in dem es keinen Stress gibt, keine Probleme gibt, wo alles gut wird, wo wir alle 100 werden und dann im Schlaf ganz friedlich einschlafen. Und dann sind wir irritiert und sagen, was, da ist jemand mit 34 gestorben an einem Herzinfarkt oder was, da ist jemand im Auto verunglückt und wir sind so überrascht davon, das planen wir so gar nicht ein und wir leben gar nicht mehr so richtig, ja, urtypisch eigentlich, wie das so für uns Menschen so vorgesehen ist und haben so eine Idee von, ach, wir werden alle sau alt und müssen immer glücklich sein. Und ich finde eben ganz wichtig, auch das gehört zur Resilienz dazu, zu sagen, natürlich wird es an jeder nächsten Ecke Probleme, Krisen, Stress, Schicksalsschläge, Verluste, Enttäuschungen geben. Das gehört dazu und erwartet auch erstmal gar nicht, dass du davon verschont bleibst, sondern richte das so ein, also richte dein Leben so ein, dass du entweder darauf vorbereitet bist oder dass du auch nicht zu viel verschiebst und dass du auch nicht zu tief in dieses Tal kommst, warum denn ich? Und das ist so ungerecht, dieses Gerechtigkeitsprinzip gibt's einfach nicht, sondern versuche jetzt dein Leben zu leben, verschieb deine Träume nicht zu weit, sei nett zu anderen. Also im Grunde genommen sind es doch ganz simple Sachen, auf die wir uns dann immer wieder fokussieren können und ja, verabschiede dich von den Menschen, die dir am Herzen liegen, jeden Tag auf eine freundliche Weise. Du weißt nicht, ob du diesen Menschen wiedersehen wirst. Und ich finde, in dieser, ja, doch auch diese Begreifbarkeit von der Negativität des Lebens steckt ja aber auch so viel Gutes drin, nämlich diese Stunde, den Tag, den Moment mit anderen zu nutzen. Ich weiß zum Beispiel, also meine Oma ist sehr alt geworden, die wurde 102 und jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, habe ich gedacht, das könnte jetzt das letzte Treffen sein. Und das hat natürlich eine große Traurigkeit, aber gleichzeitig ist das eben genau das, was bei der Resilienz mit Verantwortungsübernahme gemeint ist, nämlich zu sagen, na klar wird sie irgendwann sterben. Und na klar willst du das nicht. Du magst deine Oma, sie mag dich, ihr habt eine tolle Zeit. Aber du wirst den Lauf der Geschichte, der Biologie nicht aufhalten. Du kannst sie halt nur so oft es geht besuchen und eine schöne Zeit mit ihr haben und diese Zeit bewusst gestalten. Und so ist es eigentlich auch bei all den anderen Lebensthemen, sich bewusst zu machen, da werden noch Dinge auf uns zukommen. Und in letzter Konsequenz wartet unser eigener Tod auf uns. Wir wissen nicht, wann er kommt und bis dahin gilt es, das Leben irgendwie gut zu gestalten. Ich habe neulich eine Person interviewt, die ist mit Anfang 60 beim Telefonieren im Garten hingefallen über so eine kleine Rasenkante und ist vom Hals abwärts gelähmt.
Ja, okay.
Und sie hatte gedacht, naja, ich bin ja bald in Rente und ich nähe gerne, ich tanze gerne, ich reise gerne. Das ging plötzlich alles gar nicht mehr. Und ich war ganz begeistert von ihr, mit wie viel Optimismus sie ihr jetziges Leben, was sie hat, lebt. Und sie sagt eben, ja, es macht gar keinen Sinn, über dieses alte Leben nachzudenken und da irgendwie was zu bereuen, sondern nach vorne zu schauen und zu sagen, was geht denn? Was kann ich denn machen? Was macht mir denn Freude? Und wie will ich meine Zeit im Leben genießen und leben? Und da kommt man natürlich nicht mit einem Fingerschnips hin, wenn man so einen Schicksalsschlag erlebt. Aber genau das beschreibt die Resilienz ganz gut. Diese Fähigkeit oder auch diese Eigenschaft in uns, dann wieder diesen Lebenswillen zu aktivieren und zu sagen, wenn das nicht geht, ich muss meinen Blick verschieben und mich eben, ich muss mir eine bessere Frage stellen. Und die bessere Frage lautet, was geht denn?
Das finde ich immer sehr spannend. Ich bin ja häufig auch mit kranken Kindern, die ganz plötzlich aus dem Wohlbefinden auf der Intensivstation liegen, konfrontiert. Und ich gehe jeden Tag nach Hause und freue mich, meine Kinder zu sehen. Die können machen, was sie wollen. Ich freue mich, dass die gesund sind. Das ist so ganz simpel, aber das ist so ein Beispiel, wo man einfach sagt, wenn man das immer ins Verhältnis sieht, dann muss man sich auch an dem normalen Leben erfreuen können. Finde ich wichtig. Und du hattest gesagt, also es gibt ja Strategien, wie man mit diesen einschneidenden Erlebnissen umgehen kann. Und du hast da darauf verwiesen, dass es verschiedene Schritte gibt. der Verarbeitung, aber auch Bearbeitung, um damit klarzukommen. Und einer der ersten Schritte ist erstmal diese Verantwortungsübernahme. Und also da war, wenn ich es kurz zusammenfasse, meintest du, es ist wichtig, sich nicht durch negative Emotionen blockieren zu lassen, sondern vielmehr wieder Gestalter deines Lebens zu sein. Kannst du das ein bisschen näher erläutern noch?
Gerne. Also genau das ist der Satz, den du gerade schon gesagt hast. Ich bin der Gestalter meines Lebens und natürlich habe ich nicht 100% Einfluss auf alles. Das ist ganz klar. Ich lebe in einem Land, hier gibt es bestimmte Steuerabgaben, hier gibt es bestimmte Gesetze und so weiter. Ja, ich habe Nachbarn. So, ich habe nicht auf alles Einfluss, aber ich kann in letzter Konsequenz halt immer noch Einfluss darauf nehmen, wie ich mit den Dingen umgehe. Und ich kann mich für oder gegen Dinge manchmal entscheiden. Und diesen Gestaltungsspielraum zu sehen und eben nicht diese hundertprozentige Lähmung nur zu sehen, die wir so empfinden in dem Moment, wo irgendwas passiert, was uns nicht gefällt. Auch bei der inneren Kündigung, die ich hatte oder wo ich gefeuert worden bin, ist es ganz ähnlich. Erstmal kommt man in so eine Opferhaltung. Man denkt sich, das ist ja sau ungerecht, das habe ich nicht verdient. Was fällt dem denn ein? Da suche ich mir jetzt einen Anwalt. Und das ist ja auch okay, aber eben irgendwann wieder rauszukommen und auch loszulassen und zu sagen, das ist jetzt eine Erfahrung, aber die Frage ist eben, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, was sind meine Fähigkeiten und was ist möglich? Und diese Verantwortungsübernahme kann man auch super im Alltag üben mit Kleinigkeiten, nämlich Verantwortung zu übernehmen für meine Bedürfnisse. Anzusprechen, hey Leute, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt eine Pause machen oder mit der Familie, ich will jetzt gerne mein Picknick essen oder so. Also üben, die Bedürfnisse zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen für die Emotionen. Bin ich wütend auf jemanden? Dann nicht nur fluchen, sondern zu sagen, diese Energie, die mir diese Wut schickt, die will ja, dass ich irgendwas löse, dass ich was anspreche, dass ich etwas bearbeite und jetzt mich nicht nur als Opfer fühlen und sagen, dieser Mistkerl, der macht mich jetzt wütend und wenn der nicht wäre, dann hätte ich ein gutes Leben, sondern zu sagen, diese Energie, ich übernehme die Verantwortung für das, was mir wichtig ist, ich spreche das jetzt an. Und das erscheint mir als einen ganz wichtigen grundsätzlichen Resilienzfaktor, weil erst dadurch werden ja all die anderen Sachen möglich, wenn ich überhaupt dieses Mindset habe, es ist mein Leben und ich möchte der Gestalter oder die Gestalterin davon sein.
Okay. Und ganz eng damit verbunden ist ja auch die Akzeptanz, ne? Häufig sagt man sich, sitzt man in so einer Situation und sagt, ja, was wäre wenn und was hätte alles sein können? Aber das ist ja nicht produktiv, das ist nicht hilfreich, ne? Man muss irgendwie der Realität in die Augen schauen, um dann sagen zu können, jetzt nehme ich es in die Hand, oder?
Ja, und mit diesem Faktor bist du ja wahrscheinlich auch oft konfrontiert, wenn ihr eine Diagnose stellt oder wenn die Eltern eben konfrontiert sind mit dem Thema, da ist ein Kind, was jetzt krank ist und vielleicht auch gar nicht gesund wird. Und das eben zu akzeptieren, und Akzeptanz bedeutet ja nicht gut finden, das wird manchmal verwechselt. Oder es wird auch verwechselt mit so einer Gleichgültigkeit im Sinne von, ich akzeptiere das, dann scheint es nicht so wichtig zu sein. Nein, Akzeptanz bedeutet, ich integriere es in mein Leben und ich kämpfe nicht mehr dagegen an, denn man kann sich ja mal fragen, und das können sich ja auch alle, die uns gerade zuhören, mal fragen, wie viel befassen wir uns mit unserem nicht gelebten Leben? Also mit dem, was hätte alles passieren können? Und da, das ist so viel Zeitverschwendung. Und da wegzukommen und zu sagen, das gelebte Leben, das möchte ich in den Fokus schieben. Und da gehört eben dazu, eben in die Akzeptanz zu treten und zu sagen, da gibt's jetzt diese Krankheit oder da gibt's das kürzere Leben oder da gibt's diesen Tod. Und eben zu schauen, was passiert, wenn ich meine Energie nicht mehr benutze, um das zu kritisieren oder anzuzweifeln oder mich darüber zu beschweren oder Schuldige zu suchen, sondern was kann ich mit der Energie plötzlich machen? Wie produktiv kann ich die nutzen, wenn ich in die Akzeptanz trete? Und ja, das scheint etwas zu sein, was eine Tür öffnet, um überhaupt dann darüber nachdenken zu können, wie will ich denn leben oder über Lösungen nachdenken zu können. Und auch das ist deshalb eine ganz wichtige Grundqualifikation bei der Resilienz.
Ich finde dieses Bild mit der Tür öffnen, finde ich extrem gut, weil wenn ich diese Tür öffne, dann habe ich den Kopf frei, um auch Pläne für die Zukunft zu machen und Lösungen zu entwickeln. Aber häufig fällt es ja sehr schwer, diese Tür aufzubekommen. Und ich erlebe das auch in Gesprächen mit Eltern, die überlegen, dann hätte ich da vor 3 Monaten was anderes machen können und so weiter. Immer in dieser Rückwärtsbetrachtung das Versuchen zu verarbeiten. Und ich finde es sehr schwer, ich versuche es zwar immer, aber ich finde es trotzdem schwer, als Außenstehender die Person zu unterstützen und zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, aber man muss es akzeptieren und Pläne für die Zukunft machen. Hast du da Tricks oder so, wie man da unterstützend in dieser akuten Situation noch sein kann?
Ja, also dieser Prozess der Akzeptanz ist bei uns allen ja sehr verschieden, weil wir Menschen ja ebenso verschieden sind. Und das hat ja auch viel damit zu tun, gelingt es mir denn grundsätzlich in meinem Leben auch bisher bei anderen Themen, schneller eben zu sagen, ich hake das jetzt ab, ich zweifle nicht so viel, ich grübel nicht so viel. Das ist ja oft auch so ein Angstthema oder ein Schuldthema, was da mitschwingt. Und bei einigen von uns wird eben die Schuld oder die Angst sehr viel schneller getriggert. Und dann sind wir natürlich auch nicht so leicht in die Akzeptanz kommend. Mein Eindruck ist, dass es besser funktioniert, auch das ist ja eine Form von Heilungsprozess, in die Akzeptanz zu gehen für einen selbst, also ein psychischer Heilungsprozess, wenn man mit den Emotionen sich tatsächlich auseinandersetzt und Emotionen nicht wegdrückt. Also nicht versucht, tapfer zu sein und nicht zu weinen oder eben nicht in den emotionalen Ausbruch zu gehen, sondern krampfhaft versucht, die Kontrolle zu behalten und stark zu sein, sondern wenn man tatsächlich die Emotionen, die da sind, sich erlaubt und lebt, weil die Emotionen sind ja eben ein Feedback unseres inneren Systems und weisen uns ja auf etwas hin. Und zum Beispiel die Trauer gehört ja dazu, also sich eben auch zu verabschieden von der Vorstellung, wie die Familie hätte sein können, wie ich das lange dachte während der Schwangerschaft oder schon viele Jahre davor, wie es mir im Rossmann-Magazin vorgelebt wird und in der Werbung und so weiter, das Bild der Familie oder auch wie die restliche Familie so darauf reagiert. Also auch zu trauern und auch diese Idee von Familie oder von Gesundheit, von Leben, von Zusammenleben auch zu verabschieden und zu sagen, das ist jetzt gar nicht das, was wir haben werden. Wir werden was anderes haben. Und da braucht es die Trauer, da braucht es die Tränen, da braucht es vielleicht auch den Trost und da braucht es vielleicht auch eben die Tage, wo man zusammenbricht und wo man für sich sagt, das ist ja ganz furchtbar. Und das gehört aber eben auch dazu, eben als Heilungsprozess. Ja, weil erst wenn die Emotionen gelebt sind, ist es ja auch verstanden, dass da was abgehakt ist, dass da was vorbei ist, dass da was nicht so sein wird, sondern dass jetzt das Schöpferische kommen kann. Wie kann es denn sein? Und wie kann es auch schön sein? Und das wäre so meine Empfehlung tatsächlich mit den Emotionen. Und wenn man merkt, man kann das nicht mit dem Partner oder der Partnerin vielleicht gut oder in dem Familienkorsett oder so, auch sich hier Hilfe zu suchen und zu sagen, ich brauche, vielleicht ist es ein Seelsorger, vielleicht auch ein religiöser Seelsorger, vielleicht ist es aber eben auch ein Psychologe, eine Psychologin, eine Familienberatung, was es alles Mögliche sein kann, um eben ja in diesen reinigenden Zustand dann auch wieder zu kommen.
Du hast es jetzt sehr schön beschrieben, wofür wir 10 Jahre gekämpft haben, dass medizinische Versorgung nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch psychosoziale Unterstützung ist, weil das ganz einfach notwendig ist. Begreift noch nicht jeder, die Krankenkassen begreifen es noch nicht immer, aber ich glaube, das ist extrem wichtig, nicht nur auf dieses Organische zu fokussieren, sondern eben auch dieses Psychische mit zu integrieren und so, ja.
Mario, mich würde interessieren, was ist denn dein Eindruck? Du arbeitest ja mit Patienten zusammen. Was hilft denn den Eltern, in die Akzeptanz zu kommen und in eine gute Produktivität, in ein gutes Miteinander dann auch zu kommen?
Ja, ich glaube, es muss eine Verarbeitung geben. Also man muss erstmal diskutieren, was war in der Schwangerschaft. Und diese ganzen Möglichkeiten, was wäre, wenn, auch mal durchzudiskutieren, also rein faktisch durchzudiskutieren, wo ich dann sage, das macht nichts aus, wenn ich vor 3 Monaten mal einen Schnupfen hatte, ist das Kind da dran nicht. Also du bist nicht schuld, ist sozusagen dieser Spruch. Wobei ich aber versuche, das nicht zu sagen, du bist nicht schuld, sondern im Beantworten der Fragen sozusagen das den Eltern bewusst zu machen, dass sie nicht schuld sind, weil das hilft gar nichts, wenn ich mich hinstelle und sage, hier, du bist nicht schuld, jetzt fangen wir mal an, in die Zukunft zu gucken, sondern ich versuche schon unterstützend tätig zu sein und diese Fragen in diese Richtung mit zu beantworten, ne? Ja. Und
ja,
dann
das ist
in
spannend,
die Zukunft fokussiert, ja.
Ja, weil wenn man sich anguckt, wie war denn das früher mit Geburten oder auch mit Kindern, da haben Leute ja teilweise 8, 9, 10 Kinder bekommen, von denen vielleicht eins überlebt hat. Da gehörte eben Krankheit, Kindersterblichkeit sehr dazu. Heute wird eben immer alles so in ganz schönen, hellen Farben gezeigt und Kinder lachen und alles ist immer rein und wunderbar und funktioniert ganz gut. Aber wir vergessen eben, ja, wir sind Biologen, also wir sind Säugetiere und da gibt's eine Biologie und da können natürlich natürlich auch Dinge ja krank sein oder schief gehen oder auch Umwelteinflüsse dazukommen oder ganz viele verschiedenste Faktoren, die man vielleicht bis ins Letzte auch gar nicht versteht. Aber diese Garantie, dass immer alles gut und schön wird, ja, die gibt's ja gar nicht im Leben. Mhm.
Und ich habe mal einen Bericht gelesen von einer Mutter, die in der Schwangerschaft erfahren hat, dass ihr Kind eine Trisomie 21 hat. Die war natürlich sehr geschockt dadurch. Und die hat es so verglichen und hat gesagt, Schwangerschaft war für mich wie ein Ferienflug nach Mallorca. Ich habe mir Mallorca ausgemalt, wunderschön, Party und alles. Und dann wurde ich damit konfrontiert, dass wir plötzlich in Bottrop gelandet sind. Und das war nicht mein Ziel gewesen. Aber auch Bottrop kann schön sein. Ich war da noch nie, also kein. Aber diesen Vergleich fand ich so toll, die dann gesehen hat, also ich mache aus dem, wo ich angekommen bin, auch das hat die schönen Seiten, ist nicht das, was ich ursprünglich mal erwartet habe, aber auch das hat schöne Seiten. Das fand ich so ein tolles Bild eigentlich.
Das ist interessant, was du sagst, weil auch das erklärt ja vielleicht nochmal, warum wir erstmal in so eine Hilflosigkeit oder Trauer verfallen, wenn etwas anders kommt, als wir dachten. Denn das, was nicht kommt, darüber haben wir so lange nachgedacht, gerade eben, wenn wir über eine Schwangerschaft auch nachdenken, da gab es 9 Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre davor, so lange haben Eltern darüber nachgedacht und das Bild ist sehr konkret und dieses Bild bröckelt jetzt plötzlich. Mhm. Und so ist es aber auch in anderen Lebensbereichen. Das, was wir verlieren, hat immer eine große Konkretheit. Das, was noch nicht da ist, das, was gestaltet werden muss, das ist im Nebel und nicht greifbar. Und das macht es eben so schwer, auch von heute auf morgen natürlich was abzuhaken und in eine, ja, durch diesen Nebel durchzugehen, sondern das sind kleine, viele Schritte und mal gucken, wo fühle ich mich wohl, wo klappt es gut für mich, was ist mein neuer Weg? Und das scheint immer wieder die Herausforderung im Leben zu sein, neue Wege auch sich zu ertrampeln.
Wenn ich es jetzt geschafft habe, diese Tür zu öffnen und jetzt wieder Pläne für die Zukunft zu machen, dann hast du gesagt, dass es da 3 wichtige Bausteine gibt, um diese Pläne für die Zukunft zu machen. Das eine war Netzwerkorientierung oder wie du geschrieben hast, niemand ist eine Insel, fand ich ein schönes Bild. Dann den Optimismus und letztlich die Selbstwirksamkeit. Was kann ich mit dieser Netzwerkorientierung, was ist da gemeint mit? Um damit zu starten.
Ja, wir sind ja Herdentiere. Wenn wir uns überlegen, wir haben unsere Vorfahren in der Steinzeit miteinander gelebt, 30, 50, 100 Leute vielleicht so gemeinsam. Wir waren aufeinander angewiesen, wir konnten nicht gut alleine überleben. Und das hat uns zu sehr sozialen Lebewesen gemacht. Wir haben einfach ein großes Interesse, mit anderen zusammen zu sein, bei anderen dabei zu sein. Darum interessiert uns wahrscheinlich auch sowas wie GZSZ, weil das ganz normale Leben, diese Blaupausen uns da gezeigt werden. Für andere Tiere, für andere Säugetiere wäre sowas vielleicht gar nicht so spannend. Für uns schon, weil wir eben so hochsozial sind. Und wir wissen eben aus der Forschung, dass andere Menschen uns glücklich machen. Glücklicher als so ein Lottogewinn. Also tragfähige, gute Beziehungen. Und wenn wir jetzt mit einer Krankendiagnose konfrontiert sind oder auch mit dem Tod oder mit was ganz anderem im Leben, dann ist es eben gut zu wissen, da gibt's Menschen, die mich mögen, die mich auffangen, die mich so annehmen, wie ich bin, die mir auch helfen, mit einem Rat oder auch mit einer Hand irgendwie helfen. Und das ist was ganz Großes und Tragfähiges für uns. Das war auch der erste Resilienzfaktor, der in den 50er Jahren etwas besser erforscht worden ist. Man hatte bis dahin häufig eher so in Risikofaktoren gedacht und halt natürlich überlegt, so was schadet dem Menschen alles. Und man fing in den 50er Jahren an, eben mal genauer zu schauen, was ist nicht nur krank beim Menschen, sondern was ist auch das starke Netz oder was hilft denn eben auch? Und da kam man dann auf die Beziehungsfähigkeit oder Netzwerkorientierung. Ich finde beide Wörter gut. Beziehungsfähigkeit bedeutet ja eben auch, die Fähigkeiten auszubauen, auf andere zuzugehen, anzusprechen, Freundschaften zu pflegen, zu knüpfen und eben auch, wenn es schwierig ist, nicht in den Abbruch gehen zu müssen, sondern eben auch gemeinsam Dinge zu bewältigen, Konflikte zu bewältigen, schwierige Phasen zu bewältigen, auch als Paar und dadurch ja auch zusammenzuwachsen. Und Netzwerkorientierung meint eben, sich immer wieder zu fragen, wem kann ich denn helfen und wo kann ich aber auch eine Unterstützung bekommen und sich auch bewusst zu machen, wir haben alle Netzwerke. Es gibt die Familie, es gibt den Ort, wo wir wohnen. Es gibt auch Netzwerke, die haben mit uns persönlich nichts zu tun. Das sind zum Beispiel Hilfsangebote, die bei mir in der Umgebung sind, für die ich vielleicht blind bin. Aber auch diese Netzwerke gibt es und das, bei der Resilienz geht es eben auch darum, sich die Netzwerke bewusst zu machen und zu sagen, wo kriege ich denn Unterstützung, wo kriege ich denn ein gutes Wort oder eben auch tatsächlich eine richtige Hilfe.
Und vielleicht gibt es dann auch externe Denkanstöße über diese Pläne für die Zukunft nochmal nachzudenken auf eine andere Art und Weise. Ne? Ist ja häufig, ist man so in einer Denkweise so ein Zirkelschluss drin, wo man nicht mehr rauskommt. Ich glaube, du hattest Einstein zitiert oder so mit dieser Aussage, dass man Probleme nicht mit der Denkweise lösen kann, durch die Probleme entstanden sind. Und da ist es wahrscheinlich ganz gut, mal externen Input zu bekommen, oder?
Ja, und genau das machst du ja auch hier mit deinem Podcast. Du erweiterst das Netzwerk der Menschen und zeigst, guck mal, hier gibt's jemanden, da gibt's jemanden, hier gibt's eine gute Idee. Schaust dir doch mal an, hörst dir doch mal an und vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen. Und auch das ist ja eine Form der Netzwerkorientierung in einer globalen Welt, eben zu gucken, was tut mir denn gut, auch im Kleinen. Wenn man jetzt feststellt, von morgens bis abends die Tagesschau zu gucken und nur zu hören, wo die Welt überall explodiert, das tut mir nicht gut. Und dann eben zu sagen, aber in dieser globalen Welt gibt es auch Menschen und Sendungen und Kanäle und Zeitungen, die mir gut tun, wo Informationen sind, die mir gute Ideen geben, die mir Kraft und Zuversicht geben. Und auch das heißt sozusagen, wo sind Menschen, die ja was Nützliches, was Hilfreiches, was Interessantes für mich haben.
Und wenn ich dir so zuhöre, wie du erzählst, kommt dir der nächste Punkt Optimismus, der sprüht aus dir raus. Das finde ich beeindruckend. Macht Spaß, einfach zuzuhören. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das hattest du auch wieder mit Pippi Langstrumpf, glaube ich, verglichen, die immer, wo wir Menschen sind, häufig und wissen, was wir nicht können. Ne? Und Pippi Langstrumpf, die weiß, das habe ich noch nicht gemacht, also kann ich's. Die hat es genau andersrum gesehen und ich finde diese Perspektive, also diese optimistische Perspektive auf das Leben, finde ich einen tollen Ansatz.
Ja, wie oft sagen wir, ach, das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich nicht können.
Genau.
Genau. Aber Mario, vielen Dank, dass du mein Buch gelesen hast und an so vielen Stellen hier was zitieren kannst. Das finde ich ganz toll und das ist ja eine große Wertschätzung auch, dass du dich so tief mit diesem Thema auseinandergesetzt hast.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, diese Perspektive des im Optimistischen zu sehen, also es hat ja immer zwei Seiten, ne? Und das fand ich mit diesem Beispiel von der Mutter auch so toll, die gesagt hat, ja, ich wollte Mallorca, aber Bottrop bin ich jetzt und auch da gibt's schöne Museen oder was weiß ich. Und das fand ich toll. Und der dritte Aspekt, den du angebracht hast, ist die Selbstwirksamkeit. Das finde ich ganz spannend, weil wir da auch sehr viel arbeiten oder versuchen, diese Selbstwirksamkeit bei den Eltern zu aktivieren. Ich bringe dir mal ein Beispiel, wie es früher gewesen ist. Früher war das so, dass Eltern nicht an ihre Kinder ran durften. Die hatten ihr kleines Frühgeborenes und man hatte Angst, dass es Infektionen bekommt und so weiter. Die durften da nicht ran. Und natürlich, wenn ich so ein 500-Gramm-Kind vor mir habe, haben insbesondere die Väter haben Probleme, das anzufassen, haben Angst. Und die wollen es beschützen. Wenn die Kinder älter wurden, sind die Eltern sehr überprotektiv gewesen und wollten es dann auch, obwohl es schon ein Jahr alt war, weiter beschützen. Wenn ein Kind laufen lernen möchte, muss es natürlich hinfallen, sonst lernt es nicht laufen. Wenn ich aber überprotektiv bin, dann trage ich das Kind und verhindere dieses Hinfallen und damit ist die Entwicklung auch beeinträchtigt. Und deswegen ist es so wichtig, den Eltern früh klarzumachen, du kannst was machen. Du brauchst keine Angst haben um dein Kind. Du kannst was machen, auch wenn es nicht wie beim reifen Kind gleich auf dich reagiert. Du bist wirksam und das finde ich so wichtig, was wir anbieten. Und deswegen die Frage an dich, hast du auch so Methoden, die du empfehlen kannst, um diese Selbstwirksamkeit zu trainieren?
Ja, Selbstwirksamkeit ist ja ein Konzept von Albert Bandura, ein kanadischer Psychologe. Und er hat interessanterweise ganz viel im Bereich Depressivität und Optimismus geforscht. Und da könnte man ja erstmal sagen, oh wow, da liegen ja Welten dazwischen. Die Depressivität, die eher den Rückzug triggert, die eher eine Niedergeschlagenheit, eine Energielosigkeit triggert. Und dann der Optimismus, der eigentlich das volle Gegenteil ist. Und er sagt eben, diese Selbstwirksamkeit ist vielleicht so eine Art Brücke, die mir eben ein Vertrauen in mich selbst gibt, in meine Fähigkeiten, in mein Wissen, in mein Können und mich dazu eben befähigt, Dinge schneller anzugehen und auch nachhaltiger anzugehen, also länger am Ball zu bleiben und dadurch auch Erfolgserlebnisse zu haben. Und er schlägt 4 verschiedene Aspekte vor, wie man diese Selbstwirksamkeit trainieren kann. Das eine wäre, dass man sich auf Erfolgserlebnisse regelmäßig konzentriert und stärker konzentriert. Und das heißt, dass man eigentlich ein Ritual daraus macht. Denn ich sage immer, mentale Gesundheit ist eigentlich nichts anderes, als gute Gewohnheiten zu haben. Und jetzt könnte man sagen, man macht es zur Gewohnheit, sich auf Erfolgserlebnisse zu konzentrieren und fragt sich jeden Tag, was habe ich denn heute gelöst oder wo war ich heute wirksam? Was habe ich heute hinbekommen? Durch welches Wissen von mir und durch welches Können von mir hat etwas geklappt? Das kann man sich auch im Team fragen, in der Familie fragen. Das ist eben ein sehr positiver Blick eben. Oder man kann, wenn man mit etwas konfrontiert ist, was neu ist, könnte man sich fragen, wo war ich denn schon mal mit was Ähnlichem konfrontiert und welches Wissen, welches Können von mir hat mir dort geholfen? Und das könnten ja auch die Eltern sich fragen, wenn sie jetzt sagen, okay, mit einem Kind, was diese Krankheit hat, war ich noch nie konfrontiert. Aber wo war ich schon mal mit etwas konfrontiert, was vergleichbar ist oder wo ich mich vergleichbar gefühlt habe? Und welches Wissen von mir, welches Können von mir hat mir geholfen, diese Situation zu bewältigen? Und zur Selbstwirksamkeit gehört eben auch, ich kann es lernen. Und wo habe ich schon mal etwas gelernt, was mir dann geholfen hat, mit etwas klarzukommen oder mit etwas umzugehen? Also Erfolgserlebnisse, das wäre so das Erste. Das Zweite ist, dass man sich eben auch immer wieder fragt, wie machen andere denn das eigentlich? Also man muss nicht alles neu erfinden, sondern sagen, da ist jemand in der vergleichbaren Situation, wie hat der das hinbekommen, wie macht der denn das eigentlich gerade? Und ich gucke mir das mal ab und ich probiere das mal aus, ich kopiere das mal. Die dritte Variante für die Steigerung von Selbstwirksamkeit wäre, dass man Menschen, die einen gut kennen, fragt, was glaubt ihr denn, welches Können von mir und welches Wissen von mir kann mir helfen, diese Situation besser zu bewältigen? Das sehen wir manchmal nicht. Wir sehen nur diesen riesigen Berg vor uns und wir haben eben auch Angst, was kaputt zu machen oder was falsch zu machen und dann andere mal zu fragen, was die in einem sehen. Und vielleicht ist das ein guter Hinweis. Und das Letzte ist eben, die Angst zu überwinden, die Angst, die da ist, als was Normales anzusehen. Derjenige, der vom 10-Meter-Brett zum ersten Mal springt, der hat natürlich Angst. Der das beruflich macht und da jeden Tag 10-mal runterspringt, der hat keine Angst mehr. Angst sagt uns ja, hör auf damit, das geht schief, du blamierst dich, du machst es noch schlimmer, als es ist und zeigt ja, da gibt es kein Vertrauen. Und er sagt, wir dürfen dieser Angst nicht übergewichten, sondern wir müssen durch Entspannungstechniken, durch Ressourcenaufbau, durch Batterien aufladen, durch in Distanz gehen auch zu der Angst und die Angst nicht als ein Urteil oder als ein Beweis ansehen für etwas, sondern eben, wie können wir ins Handeln kommen, trotz Angst? Und dann Erfahrungen sammeln, kleine Schritte machen. Das wären so die Ideen, die Albert Bandura vorschlägt und eben auch in vielen Studien ausprobiert hat. Der hat eben auch in der Klinik gearbeitet, so wie du, und hat eben dort auch mit depressiven Patienten genau das eben versucht zu trainieren.
Das ist ja spannend. Du hast ja verschiedene Aspekte und Verschiedenes versuchen wir auch umzusetzen. Zum Beispiel diese Erfolgserlebnisse. Wenn man sich in die Situation von Eltern hineinversetzt, die ein reifes Kind, ein großes Kind bekommt, die Freunde, die wollen natürlich das Kind füttern, die wollen das Kind winden und das ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Wenn das Kind jetzt zu früh auf die Welt kommt, liegt es im Inkubator, im Brutkasten, die Schwestern kümmern sich darum und die Eltern sagen, ich kann überhaupt nichts machen, ich bin überhaupt nicht selbstwirksam, ich habe keine Erfolgserlebnisse. Und wenn man dann sozusagen ihnen zeigt, ja, guck dir mal an, du hast das gemacht, du hast das gemacht, dann merken die, ah, ich kann ja doch was machen. Und was wir eingeführt haben und auch bewiesen haben, dass es funktioniert, ist ein Tagebuch, was vorstrukturiert ist. Wenn die Eltern dann reinschreiben und ankreuzen können, heute habe ich gewickelt, heute habe ich gefüttert, heute habe ich begrüßt und so weiter, immer in dieses Positive gesprochen, dann machen die jedes Mal einen Haken und sehen, boah, ich kann ja doch einiges machen. Und wenn sie das im Zeitverlauf sich angucken, sehen die, dass die sehr selbstwirksam sind, dass die viele Erfolgserlebnisse haben. Und verglichen mit den ersten Tagen ist die ganze Situation heute, obwohl es immer noch nicht optimal ist, aber deutlich besser. Und dieses Prinzip halte ich für unheimlich wichtig, als Unterstützung denen mit an die Hand zu geben. Deswegen hat die Stiftung unter anderem auch so dieses Tagebuch digitalisiert, die Neo Diary App, also wo man das sozusagen den Eltern auch kostenlos anbieten kann, dass die so ein vorstrukturiertes Tagebuch haben. Aber da gibt's ganz viele kleine Bausteine, wo man wirklich den Eltern zeigen kann, hier, du kannst was machen. Du bist die Eltern, der Elternteil, du bist wichtig für das Kind und du kannst was schaffen und hast Erfolgserlebnisse.
Ja, super. Also danke für dieses Beispiel. Ja. Und wenn man jetzt so weiterdenkt, könnte man ja sagen, diese stellvertretende Erfahrung, wie Albert Bandura es nennt, also sich abgucken von anderen, auch das wäre ja möglich, dass man sagt, man filmt vielleicht mal später ein Elternpaar und fragt die, wie habt ihr denn das damals hinbekommen? Was hat euch Kraft gegeben? Was hat euch geholfen? Das kann man vielleicht auch als kleines Video in die App machen oder in der Podcast-Folge interviewst du jemanden. Auch das kann helfen. Oder ich finde eben auch gerade diese Frage, welches Wissen, welches Können in mir siehst du, um das zu bewältigen? Das könnten auch gute Fragen für die Partner gegenseitig sein. Ja, ja. Vielleicht auch in so einem Tagebuch, dass man sich eben das auch mal fragt, so Schatz, was siehst du? Was kann uns helfen? Was in mir, was sehe ich vielleicht nicht? Auch wieder das zu triggern, ja.
Dieser ganze Prozess des Verarbeiten und Pläne für die Zukunft zu machen, ist ja auch unheimlich anstrengend. Das ist ja Stress und geht nicht so nebenbei. Und deswegen fand ich es interessant, dass du zum Schluss auch darauf hingewiesen hast, wie wichtig das ist, regelmäßig Kraft zu tanken. Und das merke ich bei Eltern, auf Stationen auch. Die wollen natürlich immer für ihr Kind da sein, aber man muss denen das bewusst machen. Die müssen auch, um ihre eigenen Kraftressourcen aufzutanken, sozusagen sich Auszeiten nehmen. Hast du da auch Empfehlungen?
Das sehen wir übrigens bei allen. Also auch wenn der Partner krank wird und pflegebedürftig wird, dann hat der andere Partner häufig Probleme zu sagen, ich gehe jetzt aber kegeln oder ich fahre jetzt mit meinen Freunden oder Freundinnen auch mal in den Urlaub, auch wenn du das nicht mehr machen kannst. Aber ich habe noch ein ganz eigenes Leben, ich habe ganz eigene Bedürfnisse und ich kann noch wandern, weil ich nicht querschnittsgelähmt bin und ich möchte gerne mit Klaus oder so in die Berge gehen. Und das fällt ganz, ganz schwer den Leuten anfangs und das ist oft ein ganz langer Prozess, wenn sie es denn dann überhaupt machen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen und nicht nur zum Pfleger, zur Pflegerin zu werden. Bei all den Sachen, auch wenn jemand jetzt arbeitslos wird zum Beispiel, dass dann er oder sie sagt, aber ich mache jetzt trotzdem Urlaub oder ich gehe trotzdem ins Theater oder so. Also wie kann man trotzdem für sich auch schöne Erlebnisse schaffen, diese Batterien aufladen? Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, Batterien aufladen. Entweder passiv durch Ruhe, Schlafen, Entspannung, Yoga vielleicht auch, also alles, wo wir nichts tun. Oder eben aktiv in den Wald gehen, wandern, Urlaub machen, eine Radtour machen, ins Museum gehen, ins Theater gehen, zu einem Konzert gehen. Alles das lädt eben auch Batterien auf. Und das ist so wichtig, weil der Stress entsteht ja eben daraus, dass unsere Ressourcen immer weiter verbraucht werden. Und wenn das Kind natürlich krank ist, dann ist da eine ganz große Ressourcennachfrage bei uns im inneren System. Und es ist so wichtig, hier an der Stelle auch wieder zu gucken, was kann ich mir auch Gutes tun? Und wenn man dann eben abends sagt, komm, wir gehen jetzt aber mal ins Konzert oder sowas, dass man sich das eben auch erlaubt und nicht den Eindruck hat, wir dürfen das gar nicht, sondern wir müssen jetzt nur trauern oder wir müssen nur auf morgen warten, dass wir wieder ins Krankenhaus können, sondern was können wir auch tun? Und das scheint mir auch für Paare ganz wichtig zu sein, sich eben auch hier nicht zu verlieren als Paar, dass man sich nicht aufreibt oder nur eben als Paar erlebt, dass ein krankes Kind hat. Man ist noch viel mehr. Und auch darum geht es in der Resilienz, mich immer wieder zu fragen, was bin ich denn noch? Darum geht es auch im Optimismus, nicht nur zu sagen, ja, da ist was Negatives, sondern was ist denn auch gut? Weil der Optimismus, wenn du mir nochmal erlaubst, einen Schritt zurückzugehen, wird eben oft verwechselt mit, da hat jemand eine rosarote Brille auf und jetzt redet der mir ein, alles ist schön, aber siehst du nicht, mein Kind ist krank? Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht eben darum, dass wir das Schöne nicht übersehen und dass wir auch nicht verpassen, Schönes ins Leben zu holen und zu gestalten und dass wir nur noch auf das schauen, was anstrengend ist oder was traurig ist. Auch das bedeutet der Optimismus, auch zum Kreieren lädt es ja ein, dass ich also auch hier zum Gestalter werde.
Ja, das ist sicherlich extrem wichtig. Jetzt will ich mal den Fokus ein bisschen shiften. Wir haben jetzt immer auf die Eltern, wie wichtig das für die Eltern ist. Die Kinder werden ja auch betreut von Medizinern, mhm. Ärzten, Pflegern und alles. Für die ist die Arbeit ja auch Stress. Und da habe ich häufig erlebt bei Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, ich kann einfach nicht mehr. Ne? Und das kann ich auch nachvollziehen, weil jeder ist sehr gerne Mediziner. Jeder macht seinen Beruf sehr gerne, aber wir sind aktuell in einer Situation, wo die Rahmenbedingungen nicht so optimal sind. Dokumentation, weniger Personal und das Ganze. Und man kann das, was man eigentlich machen möchte, sich um das Kind kümmern, kann man immer weniger machen oder sich auf die Eltern einlassen, fehlt die Zeit und alles. Das ist schon eine ziemlich stressige Situation. Und du hast so einen schönen Spruch gehabt in deinem Buch, Stress ist eine Entscheidung, Erholung aber auch. Das hört sich theoretisch immer ganz gut an. Aber wenn ich das so meinen Kollegen sagen würde, die würden mich auslachen. Jetzt bist du ja Berater und wahrscheinlich auch mit solchen Situationen in Unternehmen und so weiter oftmals konfrontiert, wo das gleiche Argumentationsschiene kommt. Was sagst du in der Situation?
Ich bin auch tatsächlich in Krankenhäusern und gebe okay. da Resilienzworkshops und ja. ich weiß, der Klinikalltag ist anstrengend. Es gibt ein 3- oder 4-Schichtsystem manchmal, es gibt Nachtdienste, es gibt Wochenenddienste. Das ist alles sau anstrengend, wenig Schlaf und eben auch mit emotionalen Themen, mit Schicksalsschlägen auch konfrontiert zu sein. Es gibt häufig auch eine große Hierarchie in Krankenhäusern. Auch das kann ein Belastungsfaktor sein. Und in anderen Unternehmen gibt es analog ähnliche Sachen. Mhm. Und was ich tatsächlich überall inzwischen höre, ist, dass Leute ihre Mittagspause nicht mehr richtig nehmen, weil sie sagen, mhm. wenn ich die nehme, dann schaffe ich meine Arbeit nicht, dann kann ich nicht pünktlich Feierabend machen. Ja. Und das schleicht sich so ein und ist natürlich sau ungesund, mhm. weil wir können eben nicht 8 Stunden am Stück produktiv sein, ohne Fehler und alles gut machen. Wir brauchen nach 60, 90 Minuten, nach 120 Minuten spätestens mal wieder so einen Moment der Ruhe. Dieser Steinzeitmensch, der war eben auch nicht 8 Stunden am Stück aktiv, der musste sich auch ausruhen, der konnte nicht 8 Stunden lang jagen, der hatte auch mal gelegen und nichts gemacht. Und das ist eben so wichtig, dass wir ja wieder so ein bisschen zurückfinden, auch unsere Bedürfnisse. Und die Frage ist halt, und das erlebe ich auch immer wieder, kann ich denn keine Pausen nehmen oder rede ich mir das sozusagen ein und gestalte selber meinen Arbeitsalltag so, denn die Raucher schaffen es, ihre Pausen zu nehmen. Da kommt dann diese Stimmt. Biologie ganz stark und da sagt irgendwann das innere System, jetzt gehst du aber mal raus. Und warum kann man nicht auch eine Apfelpause machen oder eine Teepause machen mhm. und das genauso fest einplanen wie das? Und mir hat neulich eine Krankenschwester erzählt, dass sie oft so eine App nutzt, um sich zu entspannen, wo man so Spiele macht.
Okay.
Und das Verrückte in Anführungsstrichen war, das war eine Krankenhaus-App. Das heißt, sie hat sich entspannt, indem sie dort Patienten versorgt hat. Und das würde ich den Menschen auf jeden Fall gerne mitgeben. Wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass sie sehr stressen, schaut doch nochmal, wie nutzt ihr denn freie Momente? Wie nutzt ihr denn Pausenzeiten? Wie nutzt ihr eben auch die Zeit vor der Arbeit? Wie nutzt ihr die Zeit nach der Arbeit? Wie nutzt ihr die Wochenenden? Und wenn da die App ständig bimmelt und sagt, so, jetzt musst du aber in Zimmer 5 Blut abnehmen. Und die macht ja keine, ist wie so ein Tamagotchi, ja, das kommt ständig. Mhm. Dann arbeitet man halt rund um die Uhr. Und da kann man auch Tetris nehmen oder andere Sachen nehmen. Also sich auch hier nochmal zu fragen, was ist denn wirklich eine gute Erholung okay. für mich? Was hilft mir, abends abzuschalten? Was hilft mir, den positiven Blick auf die Welt, auf mich, auf mein Leben zu haben? Wo merke ich, wache ich am nächsten Morgen auf und bin gar nicht erholt? Hm. Und bei welchen Sachen, die ich vielleicht früher gemacht habe, ging es mir sehr viel besser. Vielleicht habe ich früher ein Bild gemalt oder Tagebuch geschrieben Gitarre gespielt oder was auch immer. Und heute gucke ich halt, wer wird Millionär oder was auch immer und ärgere mich vielleicht mehr oder esse ganz viel abends noch als Frust oder als Glücksgefühl und wache am nächsten Morgen auf und denke, oh, ich bin irgendwie gar nicht erholt. Also das auch mal zu hinterfragen und auch immer wieder zu schauen, ist es denn wirklich so, dass ich keine Pause nehmen kann? Kann ich mir eine Pause nehmen? Und wenn ich eine nehme, wie gestalte ich sie? Rede ich bei der Pause dann auch über die Patienten, über das Team? Weil dann war es keine Pause, dann war es ein Meeting. Oder schaffe ich es wirklich abzuschalten? Also hier auch immer wieder diese Verantwortungsübernahme. was kann ich dafür tun, um meine Batterien wieder aufzuladen? Und bei unserem Handy übrigens machen wir das ja. Niemand von uns würde am Dienstag auf sein Handy schauen und sagen, ach, nur noch 10% Akku, na, bis Freitag musst du noch durchhalten.
Das ist richtig. Ja.
Und bei uns selber machen wir das. Und das ist eben die Frage, da sind wir bei der Resilienz, da sind wir bei der Achtsamkeit. Was ist denn die Powerbank für mein Leben? Spannend. Was kann mir helfen, im Alltag immer mal wieder Energie zu ziehen? Ja. Und da kommt vielleicht eben auch wieder die Netzwerkorientierung. Hm. Vielleicht gehe ich mit der besten Freundin, mit dem Freund abends eben dann lieber mal ins Kino oder in den Biergarten, anstatt vor dem Fernseher zu versacken. Hm. Und das aber zu spüren und zu sagen, stopp, ich will was anderes. Hm. Ich will was, was mir wirklich Energie gibt.
Spannender Gedanke, ja. René, ich glaube, wir könnten noch Stunden sprechen, aber wir kommen sozusagen dem Ende etwas näher. Und ich wollte nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, wenn wir uns in 20 Jahren wieder treffen hier im Podcast. Was hat sich bis dahin geändert? Künstliche Intelligenz, kann die was übernehmen oder brauchen wir immer noch, wird es noch genauso laufen wie heute?
Ja, da ist vielleicht mein Optimismus ein bisschen jetzt kleiner.
Okay.
ich glaube, die Entwicklungen, die wir haben, die nehmen uns ja gar nicht so viel Arbeit ab, wie wir immer hoffen. Auch die Digitalisierung, das ist ja auch gerade beschrieben. Man würde ja denken, durch das Digitale haben wir weniger mit dem ganzen Papierkram zu tun und können uns dann mehr um das Menschliche kümmern. Und ich glaube, diese ganzen technischen Spielereien, auch KI und so, macht uns immer neue Stressoren, immer neue Sorgen, immer mehr Abhängigkeiten, auch immer weniger Selbstwirksamkeit, weil wir dann eben auch fragen, ja, was kann ich im Urlaub an der Ostsee machen? Liebes ChatGPT, schlag mir doch mal 3 Aktivitäten vor, anstatt eben zu sagen, na Mensch, mein Nachbar, der war doch an der Ostsee, den frage ich mal nächstes Mal im Treppenhaus, anstatt einfach nur wortlos aneinander vorbeizugehen. Also ich glaube schon, das ist nochmal ein großes Problem für uns Menschen, weil alles Menschliche so ein bisschen von uns weggeht. Wir sehen ja jetzt auch schon, Kommunikation wird immer gewaltvoller. Mhm. Wir sehen es in der Politik, wir sehen es im Fernsehen, in den Medien, wir sehen es in den Social Media Accounts. Leute kriegen es gar nicht mehr hin zu sagen, ach, du hast eine andere Meinung zu einem Thema, aber du bist trotzdem in Ordnung als Mensch und ich muss dich nicht blocken und melden und löschen und so weiter. Oder eben auch zu sagen, na dann erzähl mir doch mal, warum du das denkst oder was dein Ziel ist, weil dann stellen wir ja meistens fest, wir haben eigentlich sehr ähnliche Ziele, wir haben nur andere Ideen, wie diese Ziele umzusetzen sind. Hm. Und das verlieren wir immer mehr und das finde ich schon besorgniserregend. Von daher würde ich sagen, in 20 Jahren sind wir wahrscheinlich an einem Punkt, wo immer mehr Menschen sich mit dem Thema Resilienz befassen und hoffentlich aus einer positiv gestalterischen Sicht, weil sie sagen, wir wollen wieder ein gutes Miteinander und wir wollen eine Welt haben, wo man sich nicht nur anfeindet und bekriegt und immer höher, schneller, weiter, sondern wo menschliche Werte auch wieder eine größere Rolle spielen.
Das finde ich einen sehr positiven Ausblick in die Zukunft. Finde ich gut. Also dann treffen wir uns wieder.
Gerne.
So, an der Stelle haben wir auch immer noch einen Literaturservice. Natürlich kann und möchte ich an der Stelle dein Buch empfehlen, aber hast du für die Zuhörer oder Zuhörerin noch einen Tipp, was sich außerdem noch lohnt zu lesen oder zu hören?
Aha, da erwischst du mich jetzt. Mir fällt ganz spontan ein von Wilhelm Schmid. Das ist ein Philosoph, der auch noch lebt, in Berlin lebt.
Okay.
Und der hat viele Bücher geschrieben, auch jetzt ganz aktuell zum Thema Tod. Aber ein Buch, was mich ganz begeistert hat, war mit sich selbst befreundet sein. Mit sich selbst befreundet sein. Das fand ich sehr schön, weil da geht es um die Lebenskunst und eben, wie man eine gute Beziehung mit sich selbst leben kann. Und das, finde ich, hat da ganz toll philosophisch und auch psychologisch beschrieben. Und das war irgendwie ein schönes Buch, was ich gerne empfehle.
Na, dann habe ich auch was zum Lesen jetzt. Super, vielen Dank. So, die Zeit ist vorbei. Zum Abschluss noch so deine Tipp oder deine Empfehlung für unsere jüngeren Zuhörer, wenn du deine Karriere jetzt nochmal Revue passieren lässt, was würdest du heute eventuell anders machen, wenn du gerade sozusagen neu aus der Schule aufgehört hast?
Also im Rückblick, auch wenn viele Sachen vielleicht stressig war oder auch wie diese Kündigung, die da passiert ist, oder auch diese innere Kündigung, sage ich ja, das hat schon irgendwie Sinn gehabt im Leben oder es war sinnvoll für mich und es war ein roter Faden, aus dem ich eine ganze Menge ziehen kann. Von daher würde ich gar nicht so wahnsinnig viel anders machen, aber ich würde eine Sache auf jeden Fall anders machen, hoffe ich, wenn ich heute jung wäre. Ich würde selbst direkt einen Podcast starten oder einen YouTube-Kanal starten und meine Ideen oder das, worauf ich Lust habe, in die Welt tragen. Und weil ich habe ja beim Radio gearbeitet und ja, dann braucht man ja einen Sender und da bewirbt man sich ewig lange, macht Praktika, macht Volontariate.
Stimmt.
Das gab es damals nicht. Da habe ich im offenen Kanal in Berlin so hobbymäßig Radio gemacht. Und mein jüngeres Ich, wenn ich das jetzt treffen könnte, aus der heutigen Sicht sozusagen 2024, dem würde ich sagen, René, dann zack, setz dich hin, mach einfach deinen eigenen Podcast, deinen eigenen Kram. Du hast Freunde daran, setz das um und warte nicht, bis irgendein Sender kommt.
Was kann es besseres Schlusswort geben für einen Podcast als diese Empfehlung? Mir hat es unheimlichen Spaß gemacht. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen aufgeregt vorher, mit einem echten Radiomoderator meinen Podcast zu machen. War eine tolle Erfahrung, aber hat unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank, René.
Vielen Dank, Mario, für die Einladung, für die tolle Vorbereitung, für deine Fragen und ja, für dieses schöne Gespräch.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Resilienz mit dem Psychologen und Radiomoderator René Träder aus Berlin. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.